Vielen Dank für eure Überleitung. Ich freue mich, auch wenn ich wie immer ein bisschen aufgeregt bin, dass ich heute hier oben stehen darf, dass Helmut mir diesen Dienst anvertraut hat. Und ich möchte heute sprechen zu euch unter dem Thema das zweite Zeichen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch damit was anfangen kann. Das zweite Zeichen. Setzt bestimmt auf jeden Fall jetzt mal ein paar Gedanken in Bewegung. Was könnte wohl damit gemeint sein? Wer am letzten Maisonntag hier war, der kann vielleicht etwas damit anfangen, denn da habe ich gesprochen über das erste Zeichen. Könnt ihr euch noch an das erste Zeichen erinnern? Das erste? Verwandlung von Wasser in Wein. Jesus, die Quelle des Lebens. Überfließender Wein, gleich Leben, die Fülle. Blick in die Herrlichkeit, in die wunderbare Zukunft. Die Frage, dass die größte Freude noch kommt, das Beste noch kommt. Ewigkeit, tausendjähriges Reich, Entrückung und schließlich beim Herrn. Und dann dürfen wir mit ihm zusammen Wein trinken, wie wir es eben gelesen haben in der Mahlfeier. Das war das erste Zeichen. Und nun haben wir das zweite Zeichen. Heilung des Sohnes des königlichen Beamten. Eine Entfernung, die Jesus mühelos überbrückt. Auch darüber wollen wir heute intensiv nachdenken. Aber ich möchte euch die anderen Zeichen auch noch einmal nennen, dass ihr wisst, was noch weiterkommt. Das dritte Zeichen ist Heilung des Lahmen am Teich Bethesda. Jesus Herr über die Zeit, könnte man als Überschrift schreiben. Und schließlich das vierte Zeichen, Speisung der 5000. Jesus, das Brot des Lebens, darüber haben wir vor 14 Tagen gehört. Helmut hat über das Thema gepredigt, ohne zu erwähnen oder vielleicht in dem Augenblick für sich klarzumachen, dass das das vierte Zeichen war. Das passt also in diese Serie gut hinein. Das fünfte Zeichen, Wandeln auf dem Wasser, Stillung des Sturmes, Jesus Herr über die Natur. Das sechste Zeichen, Heilung eines Blindgeborenen, Jesus ist das Licht der Welt. Und das siebte Zeichen, Auferweckung des Lazarus aus den Toten, Jesus hat Macht über den Tod. Diese sieben Zeichen sind im Johannesevangelium in den ersten 12 Kapiteln nacheinander, aber es gibt immer Abschnitte dazwischen. Diese sieben Zeichen sind einzigartig, dazwischen gibt es weitere Wunder. Man kann diese Zeichen auch Wunder nennen, aber zwischen Zeichen und Wundern gibt es durchaus noch einen Unterschied, den wir uns klar machen wollen. Zeichen sind übernatürliche Taten, die eine tiefere Bedeutung haben. Also hier müssen wir jetzt bei diesem zweiten Zeichen diese tiefere Bedeutung versuchen aufzuspüren. Und Wunder sind übernatürliche Taten, die die Menschen zum Staunen bringen wegen ihrer Außergewöhnlichkeit. Und davon gibt es auch ganz viele. Ich möchte jetzt den Text lesen, Johannes 4, die Verse 43 bis 54. Nach den zwei Tagen aber zog er von dort weg nach Galiläa. Denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf. Da sie alles gesehen, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie kamen zu dem Fest. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkommen und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, mein Sohn stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und er ging hin. Und schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Junge lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser geworden war mit ihm. Und sie sagten zu ihm, gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Das ist jetzt der gesamte Text. Und wir wollen an diesem Text einmal entlang gehen, um uns die wichtigen Aussagen deutlich zu machen. Und es ist so schön aufgeteilt, dass ich gar nicht springen muss oder irgendwelche Umwege gehen muss. Wir können uns einfach von Vers zu Vers an diesem Text durcharbeiten und werden das Wesentliche, hoffe ich, erkennen. Vers 43 und 44, zunächst mal beide zusammengefasst. Und hier können wir feststellen, ein Mensch wird in seiner Vaterstadt weniger geschätzt als anderwo. Ich glaube, das gilt heute auch immer noch so. Warum? In der Vaterstadt kennt man ihn. Man kennt sein Versagen, man kennt seine Fehler in der Jugend, man kennt sein ganzes Leben, man kennt nicht nur die Sonnenseiten, sondern auch die Schattenseiten. Und man erinnert sich ja zu gerne an die Fehler. Ne? Das ist so etwas, was wir speichern. Ich hatte da ein Schlüsselerlebnis in Rehe, das das so ein bisschen deutlich gemacht hat. Einer der langjährigen Ältesten, ein Bruder, der heute nicht mehr lebt, hohen Alter besuchte ich ihn zu Hause. Er konnte auch nicht mehr in die Gemeinde kommen. Und er hub an, über einen der jung ernannten, berufenen Ältesten herzuziehen und mir alles Nötige, mögliche Negative über ihn zu sagen. Und ich habe ihn sehr schnell gestoppt in diesen Gedanken und gesagt, lass das, ich möchte das nicht hören. Dann guckt er mich etwas verwundert an und sagt, ich habe aber eine wichtige Nachricht für dich. Stell dir einmal vor, ich wäre in diesem Dorf geboren worden. Und ich hätte in diesem Dorf gelebt und würde jetzt hier stehen und würde vor deiner Gemeinde predigen. Du würdest mich auch nicht akzeptieren, weil du meine ganze Vergangenheit kennst. Und meinst du nicht, dass die Vergebung für diesen jungen Ältesten von Gott gegeben wurde, so wie ich sie auch habe? Und weil ich mich auf diese Vergebung berufen darf, darum kann ich mich hierher stellen. Sonst wäre das unmöglich. Als begnadigter Sünder ja, als Sünder nein. Er kriegte ganz rote Augen, guckte mich so an und sagte, danke, du hast mir im Alter noch was ganz Wichtiges gesagt. Wenn ich mal ein Problem habe, ich komme zu dir. Er war kurze Zeit danach heimgegangen zum Herrn. Aber mir hat das so deutlich gemacht, wie sehr das in uns drinsteckt, dass wir das Vergangene immer wieder rausholen und immer wieder aufbereiten. Gott hat vergeben. Und wenn er vergeben hat, hat Gott vergessen. Und wir müssen das immer wieder rausholen. Und wir müssen uns Mühen machen oder jemanden abqualifizieren, obwohl er von Gott berufen wurde und qualifiziert ist für den Dienst. Das sagt uns dieser Text hier auch. Jesus hat das selber erlebt. Seine Verwandten sagen, er ist irre, er ist unvernünftig, er ist ein, ich weiß nicht was für ein Mensch, aber er ist auf jeden Fall irgendwo noch unreif. Die wollten ihn in Sicherheit bringen. Und Jesus sagt selber in Markus 4, 24, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Er selber sagt das. Er selber hat das erlebt. Die Einwohner von Nazareth wollten ihn nach dieser Geschichte, als er in der Synagoge zu Nazareth gelehrt hatte, in Markus 4, wollten ihn den Berg runterstoßen und töten. Deswegen. Es war noch nicht ihre Zeit. Er ging durch die Menge und er tat seinen Dienst. Nun kommen wir zu Vers 45. Jesus ging zurück nach Galiläa. Aus gutem Grund nicht nach Nazareth. Die Galiläer bereiteten ihm einen freundlichen Empfang. Warum bereiteten sie so einen Empfang? Weil sie selber in Jerusalem gewesen waren. Weil sie selber in Jerusalem angebetet haben. Weil sie offensichtlich Juden waren. Und sie hatten alle seine Taten gesehen. Und nun wollten sie weitere Wunder erleben. Weitere Taten erleben. Neugierig, wie sie waren. Neugierig und interessiert. Aber war die Botschaft in ihre Herzen eingedrungen? Wenn wir diesen Text so angucken, da steht eigentlich nichts anderes, als dass sie ihn freundlich empfingen, weil sie alles gesehen hatten, was er getan hatte. Das war das, was sie weiter sehen wollten. Hat die Botschaft was bei ihnen bewirkt in ihren Herzen? Wir wissen, wenn wir die Bibel studieren, dass da nicht viel passiert ist. Wenn ich uns so frage, Rudolf hat schon mal die Frage gestellt, ist das auch in deinem Herzen? Das war diese Frage von heute Morgen. Hat die Botschaft dein Herz erreicht? Diese Botschaft oder Gottes Wort an anderer Stelle? Hast du dein Herz geöffnet? Bist du da? Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Wenn dieses Wort Gottes in dich hineinfällt, bist du bereit dazu? Oder bleibst du der Alte? Wir alle sind immer so geneigt, der Alte zu bleiben. Das ist für uns das ganz, ganz große Problem. Der Alte bricht immer wieder durch. Der alte Gerhard, der steht auch immer wieder auf. Es ist ein geistlicher Kampf, ihn niederzuringen. Und das ist das, was wir einfach wissen müssen. Bist du nur Zuschauer und Zuhörer ohne Konsequenz, auch heute Morgen hier im Gottesdienst? Bist einfach nur da, weil es so Tradition oder Gewohnheit für dich ist, ohne wirklich beteiligt zu sein? Lass dich ansprechen von Gottes Wort. Vers 46. Erneut war das Dorf Kana als Mittelpunkt da. Wir erinnern, es war der Ort, wo Wasser zu Wein wurde, wo das erste Wunder getan wurde, wo das erste Zeichen deutlich wurde. Wieder Kana, jetzt bei dem zweiten Zeichen. Auch nicht ungewöhnlich. Kana liegt nicht weit weg von Nazareth, aber es ist nicht Nazareth. Er ist also nicht nach Nazareth gegangen, sondern nach Kana. Und in Kapernaum gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag im Sterben. Königlicher Beamter, es war offenbar ein Jude, der bei König Herodes angestellt war. Also ein Staatsbeamter. Und um euch eine Vorstellung zu machen, der Weg von Kapernaum am See Genezareth bis hinauf nach Nazareth, das waren ungefähr knapp 30 Kilometer. Also das war schon zu Fuß, wie man damals gehen musste, ein ganz guter Marsch. In einem Tag zu schaffen, aber von Kapernaum ging es immer rauf, immer aufwärts. Das war der Weg, den er gehen musste. Diesen Weg hinauf. Wir kommen zu Vers 47. Dieser Beamte hatte Jesus nicht persönlich erlebt. Er hatte gehört von ihm, so wie wir es hier im Text lesen können. Er hatte gehört. Und auf dieses Hören hin geht er. Und er musste wohl an die Fähigkeit Jesu geglaubt haben, dass er ihm wirklich helfen kann in diesem Fall. Er geht direkt zu Jesus und bittet ihn, herabzukommen. Was heißt herabzukommen? Es ist ganz interessant, dass man von hinauf und herab in der Bibel ganz häufig spricht. Und das müssen wir einfach geografisch mal kurz greifen. Die Berge in der Jezreel-Ebene, am Rande der Jezreel-Ebene, auf denen Nazareth liegt, die sind oben. Und der See Genezareth ist unten. Das heißt, wenn man von Nazareth ging, musste man abwärts gehen, um nach Kapernaum zu kommen. Und umgekehrt aufwärts gehen, um anzukommen. Das Gleiche gilt für Jerusalem. Jerusalem liegt in den judäischen Bergen ganz oben. Man ging immer hinauf nach Jerusalem, egal ob man von der einen Meer- oder der anderen Meerseite, vom Mittelmeer oder vom Toten Meer kam. Beides liegt unten. Also das ist immer dieser biblische Begriff, das könnt ihr als Hilfe mal sehen, wenn ihr über herab oder hinauf stolpert. Wenn wir Israelreisen machen, freuen wir uns immer, wenn es hinauf geht nach Jerusalem. Wir gehen jetzt hinauf in die königliche Stadt, in die Stadt Gottes. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Er wusste von der Fähigkeit, er musste daran glauben. Und für ihn war der Gedanke, dass für ein Heilungswunder der Herr anwesend sein musste. Deswegen wollte er ihn abholen. Für ihn war nicht vorstellbar, dass das anders geht. Ich weiß nicht, was wir für Vorstellungen haben, was wir so alles einsetzen an Dingen, um uns zu helfen, um ein Wunder zu glauben oder zur Heilung zu kommen. Wir haben ja ein Stück Vergangenheit in dieser Gemeinde. Es gibt Geschwister, die in andere Gemeinden gegangen sind, gerade um dieser Heilungswunder willen. Ich habe Menschen erlebt, die zu Heilungspredigern gehen und die zu Heilungsveranstaltungen gehen, die alles Mögliche anstellen, um geheiligt zu werden, um geheilt zu werden. Ich habe einen Bruder, ich nenne den Namen nicht, den ich von denen, die gegangen sind, hier noch erlebt habe. Das war so das letzte Übergang. Und als ich ihn fragte, warum gehst du denn? Ja, ich bin jetzt an der Reihe, geheilt zu werden. Der Satz ist bei mir hängen geblieben, weil er mich ziemlich umgehauen hat. Ich bin gegangen und ich bin jetzt dran, um geheilt zu werden. Ich kann also Gott befehlen, wann er zu heilen hat. Ich muss nur an den richtigen Ort gehen und dann passt das schon. Also ich glaube nicht, dass wir Gott so für uns gebrauchen und benutzen können und dass wir diese Dinge so regeln können, wie wir das gerne hätten. Vers 48. Jesus kennt das, sieht das. Interessant ist, er sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht. Er spricht jetzt plötzlich alle an, nicht nur den königlichen Beamten. Er spricht im Plural. Auch wir hier sind damit gemeint. Jesus wusste, dass Zeichen und Wunder von uns erwartet werden, ehe die Bereitschaft zum Glauben da ist. Und häufig kommt man dann noch nicht zum Glauben, wenn dieses Zeichen und Wunder geschehen ist. Ein Glaube, der auf Wundern aufgebaut ist, gefällt dem Herrn weniger. Ich will nicht sagen, nicht Glauben ist gut, aber wenn er nur auf Wundern aufgebaut ist, dann ist es zu wenig. Ein Glaube, der auf sein Wort baut, das ist das, was der Herr wünscht. In Johannes 4 haben wir zwei Verse, 39 und 41. Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritanern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte. Er hat mir alles gesagt. Sie glaubten um des Wortes willen und nicht um irgendwelche Dinge, die sie gesehen hatten. Und dann verstärkt sich das nochmal in Vers 41. Und noch viele mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Hier geschieht das, was der Herr möchte, dass wir ihm glauben um seines Wortes willen, dass wir ihm glauben um seines Wortes willen, dass wir hier in der Schrift lesen, dass wir schwarz auf weiß haben können, dass wir es nicht nur wie ein Geschichtsbuch lesen, sondern für uns ernst nehmen. Jesus wird mehr geehrt durch Glauben an sein Wort als durch Glauben an Wunder. Wenn wir also erst das Wunder brauchen, um ihm zu glauben, dann ist das etwas ärmlich. Wenn wir Jesus so blind vertrauen und so tiefer Glaube ist, dann brauchen wir die Wunder nicht und können uns freuen, wenn sie nachher eintreten. Für uns Menschen ist typisch Mathematiker, nicht? Wir wollen erst sehen, wir wollen erst alles klar wissen, wir wollen erst alles in der Hand haben. Glauben so ohne was, das fällt ganz schwer. Ich reihe mich da ein. Es ist nicht etwa so, dass ich mich hier aufs Katheder stelle und sage, ich mache das alles anders, ich weiß das alles. Es ist eine geistliche Wahrheit, mit der ich genauso ringen muss, wie wahrscheinlich jeder von euch auch. Der ungläubige Thomas ist in Johannes 20, 29 so ein Beispiel. Jesus sagt ihm, du glaubst nun, nachdem du in meine Wundmale fassen konntest, aber selig ist der, der ohne zu sehen glaubt. Das ist das, was Jesus ganz deutlich sagt, was er von uns auch möchte. Glauben und dann sehen. Als ich so heute Morgen die Geschichte über die liebe Schwester Anni hörte, muss ich sagen, sie gehört auch zu diesen Menschen, die glauben können ohne zu sehen, die glauben können da, wo das, was sie sieht, was sie an Mühen hat, kein Wunder ist. Dass sie durchgekommen ist nach unseren Gedanken, ist ein Wunder, nach der medizinischen Situation. Aber sie kann glauben ohne. Das ist ein gutes Beispiel. Schön, dass du so eine Oma hast, die du dir da zum Vorbild nehmen kannst. Mich hat sie nebenbei auch immer aufgebaut, wenn ich hier begegnet bin. Es war immer sehr, sehr schön. Vers 49. Der königliche Beamte hatte echten Glauben. Es war echten Glauben, dass sein Jesus seinem Sohn Gutes tun konnte. Er spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Du kannst helfen, du bist der, der das ändern kann. Du kannst meinem Sohn Leben zurückschenken. Und doch fehlte ihm etwas. Ich würde nicht sagen Entscheidendes, aber Wichtiges fehlte ihm. Und das sind die Glaubensfragen, an die wir stehen. Er meinte, Jesus müsse an das Bett des kranken Knaben treten, um wirklich helfen zu können und zu heilen. Interessant ist für mich, dass der Herr ihn nicht tadelt, sondern er belohnt ihn für den Glauben, den er hatte. Vers 50. Der Glaube wächst, dieser Glaube des Mannes. Er kam mit dem Glauben, den er hatte. Und wir kommen hier zusammen mit dem Glauben, den wir heute haben. Und ich glaube, wir sind auf Wachstum ausgelegt. Wir brauchen auch einen wachsenden Glauben. Wir brauchen auch Veränderung, Bereitschaft, dass der Herr zu uns redet und dass wir uns verändern lassen. Und dass wir nicht bei dem bleiben, was wir vor Jahrzehnten einmal gesagt haben, du bist mein Herr, Jesus, und das war's dann. Sondern wachsender Glaube. Und das ist bei ihm hier der Fall. Er meinte, dass er kommen müsste und er wird belohnt. Und der Herr vermehrt seinen Glauben. Er verstärkt seinen Glauben, indem er spricht, geh hin, dein Sohn lebt. Ich muss da nicht mitkommen. Ich muss auch nicht die Hand deines Sohnes fassen. Ich muss auch nicht über ihn beten. Er lebt. Allein auf mein Wort hin ist es geschehen. Was machen wir Ungläubigen? Sagen, nee, so nicht. Du musst schon mitkommen, so glaube ich dir nicht. Vielleicht wäre das die Antwort von Thomas gewesen. Ich will sehen, dass der lebt. Was tut der königliche Beamte? Er geht. Er geht. Er ging hin. Er nimmt dieses Wort im Glauben auf. Er wird ganz gewaltig in seiner Sicht verändert. In seiner inneren Sicht verändert. Er glaubt Jesus auf das Wort hin, der Sohn lebt, das er lebt. Und er geht zufrieden hin und nach Hause. Ich empfinde so, das ist gelebter Glaube, der wächst, der zu Veränderung bereit ist. Und das brauchen wir, dass wir uns verändern lassen und dass wir das zulassen, dass wir uns verändern. Der Herr offenbarte seine Kraft über die Entfernung. Ich habe mal darüber geschrieben, Jesus heilt oder handelt über die Entfernung. Überhaupt kein Problem. Kana, Kapernaum, 30 Kilometer. Und wie ist es heute? Heute kommt die Kraft Jesu von oben. Und Jesus ist überall und an jeder Stelle gegenwärtig. Er nimmt dich auch nicht an die Hand körperlich. Er ist da. Er spricht zu dir, ist da und doch nicht da. Er ist in unserer Mitte, er ist da, er hört uns zu. Und ich weiß nicht, welche Herzen heute von ihm erfüllt werden sollen. Er weiß das. Seid bereit, lasst sein Reden zu euch kommen. Macht eure Herzen auf. Jesus ist immer gegenwärtig. Verse 51 und 52. Und schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen. Mit einer freudigen Nachricht, dass es seinem Sohn besser gebe, dass er lebe. Interessant, seine Reaktion. Er war nicht erstaunt. Er hat nicht gejubelt, oh Halleluja, der Sohn lebt, sondern das wusste er ja schon. Es drückt seinen Glauben aus, dass er das wusste, dass der Sohn lebt. Sonst hätte hier ein großes Halleluja stehen müssen. Herr, was hast du für ein großes Wunder getan? Unerwartet. Nein, das Wunder war ja schon geschehen. Er brauchte nicht mehr zu jubeln. Er glaubte an Jesus. Er glaubte an diese Heilung. Und er ist dann nur noch neugierig, um mathematisch die Bestätigung hinterher zu kriegen. Nicht? Da hätte ich die Angelika gesehen an der Stelle. Nachforschen, ganz genau herausfinden. Und was findet er heraus? In der 7. Stunde war es geschehen. Und es war genau die Stunde, zu der Jesus gesagt hatte, er lebt. Er lebt. Das finde ich interessant. Und die Heilung ist nicht langsam in kleinen Schritten erfolgt, sondern ganz plötzlich, nach Jesu Wort, von einem Augenblick auf den anderen, kam der Junge vom Tod zum Leben. Genau in der Stunde, als Jesus sagte, dein Sohn lebt. Vers 53. Und nun erkannte der Vater dieses Wunder so ganz bewusst, dass Jesus an seinem Sohn getan hatte. Er hatte jetzt hinterher die sehende Bestätigung dessen, was er vorher geglaubt hat. Das tut gut, wenn wir das hinterher sehen dürfen. Aber der Glaube sollte vorher schon da sein, wie wir es hier erleben könnten. Es gab keinen Zweifel mehr über dieses Wunder. Der Beamte lernte, um ein Wunder zu tun, muss Jesus nicht körperlich anwesend sein. Auch um ein Gebet zu erhören. Und das gilt für uns. Wir haben einen großen, mächtigen Gott, der hört und er hört. Er hört unsere Bitten, er hört unsere Gebete, er hört uns. Er ist da in jeder Lebenslage. Und er kann seine Ziele umsetzen zu jeder Lebenslage, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und dann haben wir noch einen Satz in dem Vers. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Ich habe über diese Frage und sein ganzes Haus auch nochmal nachgedacht. Und mir ist da so eingefallen, dass es Gott ganz bestimmt nicht gefällt, wenn Familien nur teilweise an ihn glauben. Er möchte, wenn das Familien in Christus miteinander verbunden sind und alle zu ihm gehören. Und wie viele zerrissene Familien haben wir? Wie viele Mühseligkeiten sind in diesen Familien, wo eben nicht das ganze Haus glaubt? Wo Einzelne herausgebrochen sind und diesen Weg ins Heil finden durften und der ganze Rest nicht? Oder auch wo Einzelne noch nicht mitgegangen sind? Notvoll, auch in unserer Familie, überall sind diese Nöte. Und Gott möchte nicht Teilfamilien haben, er möchte uns alle im Himmel haben. Und so ist dieses Wort, er und sein Haus, ein wunderbares, auch perspektivisches Bild nach vorne für Familien, dass sie alle zum Glauben kommen. Josua sagte es, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen, nicht nur ich alleine, ich nehme alle mit. Oder der Hauptmann vom Kapernaum, er und sein Haus, die ließen sich alle taufen und kamen zum Glauben. Und ebenso der Gefängniswärter zu Philippi. Es gibt also eine ganze Reihe von Beispielen, die das deutlich machen. Das war nun eine kleine Nebenaussage, die auch nicht unwichtig ist, aber ich möchte nochmal im Schlussgedanken auf das Hauptsächliche zurückkommen. Vers 54. Dieses zweite Zeichen, es veranschaulicht, dass der Glaube, der sich direkt auf die Worte des Herrn stützt, einen hohen geistlichen Wert hat. Glaube, der Wunder braucht, ist nicht Glaube, der vergeblich ist. Also ich will nicht sagen, du gehst verloren, wenn du nur über Wunder bereit bist zu glauben, aber Gott möchte das Wachstum. Gott möchte uns wachsen lassen. Er möchte, dass der höhere geistliche Wert in unsere Herzen kommt. Und das wird uns verändern, das wird uns auch bereit machen für viele Dinge. Ich selber darf euch sagen, was ich hier in dieser Gemeinde erlebe, wünschte mir, dass das für alle so ist, aber ich habe bislang noch kein negatives Beispiel gehabt. Insofern kann ich nicht sagen, wer es nicht macht. Da, wo immer ich, auch jetzt in der Vorbereitung der Predigt oder zu anderen Gelegenheiten, eine Frage hatte, ein Problem hatte, irgendetwas brauchte, ich habe so viel offene Türen und Herzen gefunden, dass das einfach schön war. Keiner hat mich angeknurrt, was rufst du mich noch um 10 Uhr an, was kann ich für dich tun? Ja, ich mache mich sofort drüber her. Also ein ganz liebevolles Miteinander, das gut tut. Und das wollen wir an dieser Stelle auch sagen. Und ich glaube, dass wir dazu bereit werden, wenn wir bereit sind, im Glauben zu wachsen. Dann können wir auch über Umstände, die uns vielleicht manchmal nicht gefallen, hinweggehen und freundlich und fröhlich das tun, was dran ist. Denk daran, Glaube, der sich auf die Worte Jesu stützt, hat einen hohen geistlichen Wert. Ich möchte das nochmal in Römer 10, Vers 17 verdeutlichen als Schlussvers. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Hier wird das auch nochmal ganz deutlich. Das Wort Christi ist entscheidend. Das Wort Gottes hören ist lebensnotwendig. Nach Gottes Wort leben, indem wir das Gehörte aufnehmen und umsetzen, ist das Wichtigste für unser Leben. Dass wir in diesem Kreislauf drinbleiben. Und wie können wir das? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben einen wunderbaren Morgen hier erlebt. Mit der Mahlfeier, im Gottesdienst. Wir haben Gottes Wort jetzt gehört. Es ist die Möglichkeit, die uns hilft, weiterzugehen. Und wenn wir zuhören, wenn ihr die Ohren offen habt und sie hineinfallen lasst in eure Herzen, dann kann da was mit geschehen. Dann kann Gott in euren Herzen wirken. Wir haben aber noch viel mehr. Wir haben Gebetszeiten. Wir haben Bibelstunde. Wir haben Zeiten, in der Bibel zu lesen. Es gibt also viele Gelegenheiten. Wenn wir sie wahrnehmen, dann werden wir Gottes Reden zu unseren Herzen führen, fühlen und spüren. Wenn wir es nicht tun, dann werden wir so bleiben, die Alten, wie wir sie immer schon waren. Und das wäre sehr schade. Ich wünsche uns allen geistliches Wachstum im Glauben. Amen.